Herzlich willkommen zu Ohren auf aus der Oper Graz. Dieses Mal zu Katja Kabanova von Leos Janacek.
Mein Name ist Dorothee Harpein und ich freue mich sehr, dass ich heute die Regisseurin Annika Rutkowski, die mit ihrem Team 2021 den Ring Award Graz gewonnen hat und unter anderem an der Oper Stuttgart und bei der Ruhrtriennale inszenierte, und natürlich Roland Kluttig, den Chefdirigenten der Grazer Philharmoniker, als GesprächspartnerInnen gewinnen konnte. Leos Janacek war lange als Komponist verkannt. Einen Großteil seiner bekanntesten Werke schuf er erst im Alter jenseits von 60 Jahren, darunter eben auch die 1921 in Brünn uraufgeführte Oper Katja Kabanova. Sie basiert auf einem Schauspieltext des russischen Dramatikers Alexander Ostrowski und erzählt die Geschichte der jungen Frau Katja in dem fiktiven Wolga-Städtchen Kalinow. Roland, dann kommen wir erstmal zu dir. Du bist ja wirklich ein Janacek-Fan, kann man fast sagen. Du hast ja vielfach Opern und Werke von ihm dirigiert. Kannst du noch mal sagen, was zeichnet eben seine Musik besonders aus und was fasziniert dich so an seinen Kompositionen?
Ja, also er hat ja einerseits dafür, dass er in einer sehr kurzen Zeit so viele Meisterwerke geschaffen hat, am Ende seines Lebens. Unglaublich viel geschaffen. Es ist aber so als Gesamtkompendium dann wiederum gar nicht so viel. Ja, also es ist schade, dass es nicht viel mehr Werke fürs Orchester zum Beispiel gibt. Es gibt wunderbare Kammermusik, Klavierwerke, Streichquartette, dann die Sinfonietta, die wir dieses Jahr gespielt haben, und eben diese Opern, von denen wirklich jede ein Meisterwerk, ein Meilenstein ist. Also ich würde sagen, Janacek ist der bedeutendste Opernkomponist des 20. Jahrhunderts. Also ich finde, da kommt, also auch in der Menge von solche Prototypen zu schaffen, da kommt keiner ran. Und das Besondere ist einfach, wie er jenseits aller akademischen Vorgaben, Entwicklungen, die es in der Musikgeschichte so gibt, wie er sozusagen nach dem Erfolg von Genufa, ermutigt durch diesen Erfolg, nicht etwa das Rezept Genufa wiederholt, sondern sozusagen nochmal ganz neu durchstartet, in den späten 60ern durchstartet und eine ganz eigene Musik schafft, die natürlich sich einerseits aus der ganz genauen Beobachtung, wir wissen, dass er alles aufgezeichnet hat, Geräusche, Sprache vor allen Dingen, und aus dem großen Vertrauen in seine Empfindungen und in seine Figuren erwächst, ja, und er schafft eine Musik, die mitunter sehr roh ist, also mit roh meine ich jetzt nicht gewalttätig, obwohl sie sehr viel Kraft hat, sondern eben auch urtümlich, eben wie gesagt nicht durch die, ja, durch irgendeine Art akademisches Musizieren gefiltert, ja, und deswegen muss man sich auch als Dirigent unglaublich damit auseinandersetzen, weil auch die Partitur in gewisser Weise unfertig ist. Ja, also man muss seinem eigenen Gefühl dann auch oft vertrauen. Man kann sich nicht irgendwie so ganz auf irgendeinen Urtext berufen. Ja, man muss, man ist wirklich herausgefordert, aber es ist eine wunderbare Herausforderung.
Ja, liebe Annika, wir hatten auch schon öfter das Thema, eben diese Oper ist ja eigentlich sehr kurz. Sie erzählt in nicht mal knapp 2 Stunden die ganze Geschichte von Katja, einer jungen Frau, die verheiratet ist, die tyrannisiert wird von ihrer Schwiegermutter Kabanicha und die dann schließlich eine Affäre beginnt mit Boris und aber dadurch in den Konflikt gerät mit ihrem Gewissen, mit ihrem Glauben, mit dieser bigotten Gesellschaft, in der sie da lebt. Wie geht es dir mit diesem unglaublich schnellen Tempo dieser Erzählung als Regisseurin? Wie gehst du damit um, mit dieser Komprimiertheit der Handlung?
Ja, das ist eine unglaubliche Herausforderung, die Szenen so schnell abzuwickeln. Für die Sänger selbst ist das auch eine große Herausforderung. Erstmal das Tschechisch, das ja schon beinahe einer Sprachkunst bedarf, diese Laute zu produzieren. Und es muss unglaublich schnell gehen. Man hat unglaublich wenig Zeit, Dinge auszuformulieren. Es muss relativ unmittelbar passieren, also unmittelbar erkenntlich sein. Was möchte ich erzählen in dieser kurzen Szene? Eine große Herausforderung würde ich das nennen.
Und das Stück spielt ja eben eigentlich in einem fiktiven Wolgastädtchen Kalinow in den 1860er Jahren. Wo habt ihr das Stück verortet oder angesiedelt, sowohl auch räumlich als auch in Bezug auf Kostüme?
Wir setzen das Stück ganz bewusst in eine Umbruchszeit, also kurz nach dem Fall der Sowjetunion und eigentlich in diese Perestroika-Zeit. Das heißt, diese Gesellschaft, die wir zeigen, die ist verunsichert, hält sich aber an den Strukturen und Hierarchien fest, die sie gewohnt ist, die sie kennt. Und diese Hierarchien, die werden in dieser Gemeinschaft, in diesem Dorf von Kabanicha und Dikoi angeleitet. Das heißt, wir haben uns einen Raum ausgedacht, der gar nicht auf diese Wolga anspielt. Die Wolga spielt eine große Rolle bei uns und das Wasser spielt, der Fluss spielt eine große Rolle, wie auch in der Musik. Aber wir haben uns dazu entschieden, einen beinahe klaustrophoben Raum zu schaffen mit verschiedenen Zeitebenen. Eben eine Kirche, die zur Sowjetzeit als Schwimmbad genutzt war und nun eben nach dem Fall der Sowjetunion wieder zu einer Kirche wird. Und genauso wie die Gemeinschaft früher oder diese Leute, die dort leben, früher zum Baden kamen, kommen sie jetzt eben zum Gebet. Dikoi, der früher womöglich der Bademeister oder der Ortsvorsteher war, erhebt sich zum Patriarchen, weil das gehört zu dieser neuen Gesellschaftsordnung. Kabanicha, die sicherlich eine überzeugte Kommunistin war, zeigt sich jetzt als fromme, gläubige Frau, der alle folgen. Ich würde sogar sagen, dass es diese Gemeinschaft eigentlich ein heimliches Matriarchat ist, denn selbst Dikoi lässt sich nach seinen Wutausbrüchen oder irgendwelchen Fehlschlägen von ihr den Kopf tätscheln.
Und ist ihr hörig, wie wir ja auch sehen werden. Ganz genau. Und dann gibt es quasi Katja und Boris, die ja beide, eben Katja ist quasi angeheiratet, kommt in diese Gesellschaft rein. Auch Boris erfahren wir, in den sie sich ja verliebt, dass er eigentlich aus Moskau kommt und sich ja auch so ein bisschen fremd fühlt, eben Dikoi seinem Onkel dienen muss, damit er das Erbe bekommen kann. Und diese beiden finden ja dann doch zueinander oder eine Zuneigung, entdecken ihre Zuneigung zueinander.
Ja, das ist interessant, die Herkunft von Katja ist nicht so wirklich geklärt. Wir haben uns bei der Konzeption auch grundlegend mit Ostrowskis Gewitter beschäftigt, weil man natürlich da noch sehr viel intensiver über die Charaktere erfährt. Und Janáček zeichnet diese Gesellschaft und alle Charaktere mit sehr wenig Strichen. Also wir hatten es schon vom Tempo, ne? Also alles geht relativ schnell, fast im Live-Tempo. Die Herkunft Katjas ist bei Ostrowski ein bisschen deutlicher gezeigt. Also Janáček erzählt das auch. Ne? Sie erzählt im zweiten Bild des ersten Aktes, erzählt sie ihrer besten Freundin und Schwägerin Varvara von ihrer Kindheit, wie sie jeden Tag aufwachte. Alles war schön. Sie goss die Blumen. Dann ging sie mit ihrer Mutter zur Kirche. Ihre Mutter zog sie immer wunderschön an. Es waren immer Pilgerinnen um sie. Das klingt für mich alles. Und sie sangen schöne Lieder zusammen, ja, es klingt alles sehr, beinahe wie ein Amazonenreich, ein Matriarchat, ein friedvolles Matriarchat. Und aus dieser Welt kommt Katja und wird in dieses Kalinow geworfen, in der der Umgangston unglaublich rau ist. Man hat das Gefühl, manchmal werden ganze Szenen werden nur gebufft, fast geschrien, einander an den Kopf geworfen. Was für unsere Lesart von Katja auch enorm wichtig ist, ich hatte es schon erwähnt, ist der Fluss. Man hat das Gefühl, Janáček hat diese Geschichte vom Libretto ausgehend sehr viel subjektiver in eine Katja-Geschichte erzählt. Ne? Und man hat von Anfang an das Gefühl, dass man diesen symphonischen Fluss aus fast wie eine, wir haben es immer genannt, eine weibliche, zyklische Kraft Katjas lesen kann durch das ganze Stück, die sich entwickelt. Also man hört eigentlich durch die Musik immer wieder diese Landschaft, diesen Fluss vorbeifließen. Und umso mehr haben wir uns entschieden, eben einen Raum zu nehmen, in dem kein Wasser anwesend ist. In dem mal Wasser war, aber der vollkommen ausgetrocknet ist. Also ein Raum, in dem sich Katja nicht wohlfühlen kann. Denn Katja ist unglaublich verwandt, auch mit diesen Wassergöttinnen, mit Nymphen, mit Undine und Ariel. Denn diese haben alle gemeinsam, dass sie erstmal diese Heiligkeit haben, dass sie eine Projektionsfigur sind von männlicher Lust und dass sie selber keine Lust empfinden dürfen. Und Katja verweigert sich während dem Stück ja immer diese Lust. Sie steht immer in dem Zwiespalt zwischen ihrem wirklich frommen Glauben und der sexuellen Lust, die sie empfindet, von der sie uns auch in dieser Geschichte, die sie Barbara erzählt, beziehungsweise von ihrer Kindheit und ihren nächtlichen Träumen erzählt sie da ganz intensiv. Und man spürt, dass da eine unbefriedigte körperliche Lust dahinter steckt, mit der sie als gläubige, fromme Frau kämpft.
Also diese unglaubliche Leidenschaft, ne, und Sehnsucht, die sie führt. Und du hast auch sehr schön beschrieben, diese Rolle der Wolga. Da auch die Frage an dich, Roland. Was ja auch ganz spannend ist, eben das Ganze kulminiert ja auch dann in dieser Gewitterszene. Und das Spannende ist, das russische oder tschechische Wort für Gewitter ist eigentlich auch doppeldeutig, weil das kann ja auch innerer Aufruhr oder inneres Chaos bedeuten. Deswegen nochmal die Frage an dich, Roland, eben die Wolga oder dieser Strom oder vielleicht auch so dieses innere Gefühl, die Leidenschaft Katjas, wie wird das musikalisch gezeichnet? Wie entwickelt sich das durch das Stück?
Ja, ich fand das jetzt sehr schön, was Annika so zusammengefasst hat. Und ich glaube, also bei Janáček, es waren so mehrere Impulse, die ihn zu dem Stück gebracht haben. Das eine natürlich der Erfolg, den er gerade mit Jenufa, auch eine große Frauenfigur und auch dort so ein Konflikt zwischen der Jenufa und ihrer Stiefmutter, ja, das heißt ja auch die Stieftochter, die Ziehtochter, das ist das eine. Dann hat er diese irgendwie für ihn schicksalhafte Begegnung mit der jungen Kamila Stößlowa, 38 Jahre jünger, und er verliebt sich knall auf Fall in diese Frau, schreibt ihr hunderte von Briefen. Sie antwortet eher befremdet die ganze Zeit. Also es gibt gar keine Beziehung, es gibt nur diese Beziehung in seinem Kopf, und er schafft mittels dieser Projektion, muss man ja auch sagen, unglaubliche Meisterwerke mit unglaublich tollen Frauenfiguren. Es ist ganz, also das ist ein Paradox, das ist fast nicht zu erklären. Und hat ihn sehr beeindruckt Madame Butterfly. Also nicht das Exotische, sondern diese einerseits zerbrechliche und andererseits so starke Frauenfigur. Und so etwas wollte er auch schaffen. Und dabei spielt dann eben der Fluss auch eine Rolle, ja, wie er sagt, dieser Fluss, der sozusagen sie quasi verschlingt am Schluss, aber dann im Grunde genommen auch alle verschlingt. Und der Fluss scheint für Janáček auch, also das hat ihn generell gereizt, weil es gibt aus dieser Zeit von ihm auch ein sinfonisches Werk, was kaum bekannt ist, weil es auch nicht so richtig vollendet ist. Das heißt Donau, und das beschreibt den Fluss. Und das Verrückte ist, er setzt eine Frauenstimme ins Orchester, nicht als Solistin, sondern ins Orchester, und die singt nur mit Vokalisen gemeinsam mit den Holzbläsern. Es ist ein ungeheures. Ich habe das Werk schon gehört, ich habe es leider noch nie dirigiert. Es wird fast nie aufgeführt. Und etwas Ähnliches macht er hier, indem er am Schluss plötzlich diesen Chor dazu holt, der nur aus Vokalisen sich mit dem Orchester verbindet. Auf der einen Seite sind es eindeutig menschliche Stimmen, sind es die Stimmen Ertrunkener. Was ist es? Ja. Aber man hat dieses Gefühl von Fluss, auch durch die Art der Themen stellt sich dort sofort her. Ja. Und und was mir eben auch auffällt, er arbeitet das ganze Stück über, also einerseits hat jede Figur ihr eigenes Sprech-Sing-Tempo, das ist sehr interessant. die Sprache ist so, wie man spricht. Also die meiste, es wird so gesungen, teilweise im normalen Sprechtempo. Dann gibt es natürlich Momente, die sind aber doch sehr für Katja reserviert, wo das frei wird, wo das mehr in Richtung Oper geht, wo das große Linien sind. Das ist aber eigentlich für die Katja vorbehalten. Im Bereich der Volksmusik, so von Volksliedhaftem, sind die Varvara und der Kudriasch verortet. Die bekommen beide so eine Farbe. Und dann wiederum diese Kabanicha, diese Dorfvorsteherin und dieser Decoy, die beiden. Und letztlich auch Boris meistens, jedenfalls die sprechen alles sehr, ja, tatsächlich so das normale Sprechtempo. Und das wirkt dann oft sehr schnell, sehr gepresst, hektisch. Und ist der größtmögliche Kontrast zu dieser Weite, die dann im dritten Akt kommt. Und der dritte Akt fängt ja schon an wie so ein, man kann gar nicht nur sagen Fluss, das ist irgendwie, es fließt alles weg, es ist wie eine, man könnte sagen, wie eine komponierte Überschwemmung. Mhm. Ja. Es wird auch immer von einem Gewitter gesprochen, man hört ein Gewitter, aber diese Bewegung ist die ganze Zeit im Orchester drin. Ja.
Ja, man hat fast das Gefühl, dass das ganze Dorf elektrisiert ist, ja. Dass alle unter Strom schon stehen.
Also die einzige Figur, der er sozusagen opernhaft Zeit lässt, ist Katja im ersten Akt. So diese Erzählung und so, das ist also, sie bekommt ein bisschen Zeit. Und alles andere ist oft so in Real-Time, könnte man sagen.
Ja, das ist dieser subjektive Strom, den ich gesagt habe. Ne? Genau. Man erfährt viel mehr als bei Ostrowski, hat man das Gefühl, dass man diesen subjektiven Strom Katjas miterlebt. Ja. Und es ist die Geschichte ereignet sich auch immer in so Zeitausstülpungen. Es gibt wie Fast-Forward-Momente. Mhm. Man ist auch plötzlich mal 3 Wochen später gefühlt. Ne? Und dann gibt es aber diese weiten Momente, in denen Katja erzählen kann, in denen sie selber sein kann, also ihren Charakter sozusagen einmal aufzeigt. Ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn eine der anderen Figuren noch wichtiger wäre sozusagen, ob es dann auch solche Zeitausstülpungen gäbe, weil es gäbe sicherlich sehr viel über die einzelnen Charaktere herauszufinden, zu erzählen.
Ja, lieber Roland, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Er hat ja auch sich eben sehr viel mit Volksliedern, Volkstänzen beschäftigt, wie er damit in Katja umgeht, gerade in Bezug auf diesen Kudriasch-Song.
Ja, also diese Volksmusik so ganz direkt ist wirklich für Kudriasch reserviert. Er bringt das als erster, dieses Lied kommt sozusagen zum Beginn, dieses Stell dich eins, kommt dieses Lied, heute würde man sagen Popsong, ja, beginnt. Und dann gibt es noch so ein Wechselspiel zwischen einem mehr so wiegenhaften Lied von Varvara und einem eher sehr schnellen Antwort seinerseits. So, also die beiden haben dort so eine volksliedhafte, bewegen sich auf so einer volksliedhaften Ebene. So treffen sich halt die beiden. Das ist eine Liebelei, das ist locker, das geht.
Man muss auch sagen, es ist ein Geheimcode eigentlich zwischen den beiden.
Ach so.
Das ist der Moment, mit dem sie zu erkennen geben, dass sie jetzt gleich da sind und dass man auch guckt, dass bloß keiner guckt.
Dass
die Luft rein ist. Das ist wie eine Ankündigung.
Oder nur eingeweihte Leute dabei.
Das war mir gar nicht. Ja, cool, aber das bietet Janacek sozusagen eine schöne Gelegenheit, da seine mährische Volksmusik sozusagen anzubringen. Was auch noch, also die Pauke spielt eine sehr große Rolle in diesem Stück, ja, die Pauke, so im Sinne eines meistens drohend, es ist meistens so drohend, es ist so, Das Stück beginnt mit also einer unglaublich sehnsuchtsvollen Musik, die von Bratschen und Celli vorgetragen wird. Und da kommen Pauke und Posaune und tauchen wie so ein, ja, also mir kommt das ehrlich gesagt immer so auf vor wie das klingende Kruzifix, was einem sagt, nein, du darfst nicht. So, also so, und das ist immer so drohend, kommt das immer wieder durch, ja. Dann spielen auch die Schellenglöckchen eine Rolle, die immer dann ertönen, wenn das, man nennt das immer das Abreisemotiv, also Tichon will abreisen. Es klingt auch so nach, der Pferdeschlitten wird angeworfen, so und so etwas hat das. Und dann gibt es noch ein besonderes Instrument, was bei ihm in dieser Zeit häufig verwendet wird, das ist die Viola d'Amore. Und die ist natürlich immer sozusagen, die steht für diese Liebessehnsucht. Die tritt auch gar nicht so in den Vordergrund, ja. Die ist meistens kombiniert mit anderen Instrumenten, aber eine ganz besondere, sehr helle Bratschenfarbe. Also in unserem Falle die Solo-Bratscherinnen haben in dem Werk besonders viel zu tun.
Ja, spannend. Ja, auch in Bezug vielleicht nochmal auf Amore oder Liebe, Liebesbeziehungen. Roland, du hast ja das gerade schön beschrieben zwischen Kutriasch und Barbara. Eben, das ist vielleicht auch eher was Lockeres, Leichtes. Die gehen mit ihrer Beziehung, die sie da haben, ganz leicht um. Was für eine Art von Beziehung ist das dann zwischen Boris und Katja? Ist ja auch etwas verkrampft, als sie sich das erste Mal...
Ja, das ist total interessant, weil die haben ein ganz fürchterliches erstes Date, die beiden. Er schreit nur, ich liebe dich und sie sagt, fass mich nicht an, ich muss sterben und du bringst uns um. Und aber es gibt dann, und das ist ganz oft in diesem Stück, habe ich das Gefühl, dass die Musik nochmal eine andere Ebene erzählen kann. Und das tut sich hier, nämlich in dem Moment, wenn sie aufhören zu sprechen und die Körper sich begegnen, dann erzählt uns die Musik was ganz anderes. Und das ist immer zwei Momenten so, wenn sie sich begegnen, eben im zweiten Akt in der Gartenszene und im dritten Akt noch einmal, kurz bevor Katja stirbt. Da hat man das Gefühl, die beiden kommen auf einer sprachlichen Ebene nie zusammen. Das ist ja auch super selten eigentlich, dass bei Janacek zwei Menschen gleichzeitig, also die Vereinigung durch die Musik gleichzeitig singen. Das passiert äußerst selten. Und aber der Moment, wenn sie ruhig sind, wenn sie nicht singen und die Musik diese körperliche Leidenschaft, ja, die Verbindung erzählt, dann funkt es zwischen den beiden.
Und die Musik ist sehr stark. Also die Musik nimmt sich nicht zurück. Das ist keine nette Begleitfarbe oder so, sondern da ist
Leidenschaft und Power dabei.
Da ist unglaublich viel Leidenschaft und Kraft drin, ja.
Aber man muss sagen, die beiden... Also die Beziehung ist auch dadurch geprägt, für Katja ist das ja eine große Sünde, die sie da vollbringt. Und sie sagt im Grunde dem Boris auch bei ihrem ersten Treffen, pass mal auf, bin verheiratet, ich muss mein Leben lang, bis zum Ende meines Lebens bin ich diesem Mann verpflichtet, weil ich bin eine Ehe mit ihm eingegangen. Und sie geht in diese Verabredung, und das muss sie mit ihrem Glauben vereinbaren können am Ende, mit dem Wissen, dass sie sterben wird. Aber für diesen Moment ist das in Ordnung. Und uns war eben wichtig, dass Katja am Ende nicht den Verstand verliert, eben nicht pathologisiert wird, ja, nicht hysterisch wird, weil sie jetzt diese Sünde begangen hat und ihr Mann kommt dann zurück und dann so, sondern dass sie die Entscheidung ganz bewusst fällt, diese Sünde zu offenbaren, nämlich sie muss, das ist leider im Glauben so, man muss beichten und man muss um Vergebung bitten, aber in dieser Gesellschaft, in der sie sich befindet, gibt es keine Vergebung. Da werden alle Geheimnisse unter den Teppich gekehrt. Also es darf nicht nach außen hin darüber gesprochen werden. Denn was nicht besprochen wird, gibt es nicht. Und somit ist Katja sich eigentlich sicher, dass sie sterben muss am Ende. Und sie geht offenen Auges dahin. Denn zum Beispiel in dieser Gewitterszene hat man das Gefühl, dass alle vollkommen elektrisiert sind. Und auch in dem Moment, wo sie sagt, Tichon, Maminka, ich habe gesündigt, werden alle elektrisiert, auch auf der Bühne, werden alle plötzlich ganz nervös. Oh mein Gott, verrät sie uns jetzt alle? Denn es sind nicht nur die Jungen, die sich heimlich des Nachts treffen. Ich glaube, dass da alle ihre Geheimnisse schüren.
Ja, lieber Roland, liebe Annika, ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch und den spannenden Einblick. in diese Produktion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, wir konnten Sie ein bisschen neugierig machen. Die Premiere Katja Kabanova findet am 18. März statt und es gibt noch bis zum 14. Mai 2023 10 Vorstellungen. Also Sie haben genügend Gelegenheit, sich diese wunderbare, emotional sehr bewegende Produktion anzuschauen. Mayuka Teponen kehrt auch nach ihrem Erfolg als Cho-Cho-San in Madama Butterfly eben jetzt in der Hauptrolle der Katja zurück und macht das wirklich ganz, ganz wunderbar, diese verschiedenen Facetten, über die wir jetzt auch gesprochen haben, dieser Figur. Und auch sonst ist es eine ganz, ganz tolle Besetzung. Deshalb verpassen Sie auf gar keinen Fall diesen bewegenden, packenden, poetischen Opernabend. Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Vorstellung in der Oper Graz.